liebe Hörer, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Sendung Die Bibel und ihre Botschaft für unsere Zeit. Am Mikrofon ist Hermann Kästen. Meine lieben Zuhörer, ich freue mich, dass Sie auch heute wieder zuhören bei unserer neuen Sendung. Wir wollen heute ein ganz spannendes Thema betrachten über das Mahlzeichen des Tieres. Heute wollen wir als Eingangstext einen Text lesen aus Offenbarung 14, Vers 9. Hier heißt es: Ein dritter Engel folgte und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Hier ist eine ernste Warnung gegeben, die uns dazu auffordern sollte, zu erfassen, was Gott uns hier mitteilen möchte. Hier wird einige Symbolik angewendet. Zum einen ist hier von einem Tier die Rede. Die uns die letzten Sendungen zugehört haben, wissen schon, was dieses Tier ist. Und für die, die heute zum ersten Mal zuhören, möchte ich in kurzen Sätzen wiederholen, was dieses Tier ist. Denn die Bibel gibt sehr viel Erklärung über dieses Tier. Sehr viele Details werden beschrieben, sodass wir zu einem ganz eindeutigen Schluss kommen. Die Merkmale, die wir aufgezählt haben, waren folgende. Wir haben gesagt, bei einem Tier handelt es sich in biblischer Prophetie immer um eine Macht. Diese Macht, die wir suchen, ist nicht nur eine politische Macht, sondern auch eine religiöse Macht, wie die Bibel sagt. Wir haben festgehalten, dass sie aus dem römischen Weltreich emporkommt. Wir haben gesagt, dass sie eine gotteslästerliche Macht ist und die Bibel definiert, was Gotteslästerung ist, nämlich sich an die Stelle Gottes auf Erden zu setzen und zum Zweiten sich anzumaßen, als Mensch Sünden zu vergeben. Ein weiterer Punkt ist, der dieses Tier, diese antichristliche Macht kennzeichnet, ist, dass sie gegen das wahre Volk Gottes kämpft, das heißt eine christenverfolgende Macht ist. Dann haben wir gesagt, dass es eine Weltmacht ist, weil sie über alle Stämme, Sprachen und Völker und Nationen herrscht. Und wir haben gesagt, sie ändert die Festzeit und das Gesetz Gottes. All diese Punkte zusammengenommen können nur zu einem Schluss führen, nämlich dass diese beschriebene antichristliche Macht in Offenbarung 13 keine andere Macht ist als die des Papsttums. Das Papsttum erfüllt alle Merkmale, die hier gegeben wurden, und darüber hinaus gibt es auch mehr Merkmale, die wir in den letzten beiden Sendungen betrachtet haben. Wenn Sie diese Sendung verpasst haben, fordern Sie unsere Kassetten an. Wir werden am Ende unsere Telefonnummer und unsere Adresse bekannt geben, damit Sie diese Radiokassetten und entsprechendes Material dazu anfordern können. Es gibt keine andere religiöse Macht, die aus dem römischen Weltreich emporkommt, die sich angemaßt hat, Gott, die Stellung Gottes auf Erden einzunehmen, die sich angemaßt hat, Sünden zu vergeben. Es gibt keine andere Macht, die auch die Christen verfolgt hat. Stichwort Inquisition sagt hier schon alles. Die Macht hatte über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen und die das Gesetz Gottes geändert hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch in den folgenden Sendungen noch mehr interessieren wird. Das Papsttum hat sich angemaßt, das Gesetz Gottes zu ändern. Ein Vergleich zwischen dem Katechismus und den 10 Geboten wird sie überzeugen. Aber zurück zu unserem Text. Wir haben gelesen Offenbarung 14, Vers 9, wo von diesem Tier geredet wurde. Wir wissen jetzt, was das Tier ist. Wir könnten also auch lesen, wenn jemand das Papsttum und sein Bild annimmt, das Zeichen hat, das bestimmte Mahlzeichen an seiner Stirn oder in seiner Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken. Also dieses Tier hat ein Mahlzeichen. Und genau das ist unser Thema heute. Wir stellen die Frage, was ist das Mahlzeichen des Tieres? Um dieses Thema anzugehen, wollen wir uns erst vergegenwärtigen, warum Gott so eindringlich davor warnt. Denn hier wird uns ein Konflikt beschrieben, der noch auf uns zukommt. Wie wir schon letztens gesagt haben, sagt die biblische Prophetie, dass diese tödliche Wunde wieder heil wird. Das Papsttum hat seine Macht, die es im Mittelalter hatte, heute verloren, aber die Bibel sagt, dass diese Wunde wieder heilen wird. Das heißt, dass das Papsttum wieder eine große Rolle spielen wird in dem letzten Konflikt vor der Wiederkunft Christi. Und bei diesem Konflikt geht es um das Mahlzeichen des Tieres. Die Bibel sagt in Offenbarung 13, Vers 16 folgendes: Es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen, ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier wird von diesem Mahlzeichen geredet und dass auf jeden Menschen, der dieses Mahlzeichen nicht hat, die Todesstrafe steht. Das ist eine ernste Drohung, denn gleichzeitig haben wir ja auch eine sehr ernste Drohung von Gott, dieses Mahlzeichen anzunehmen. Der Mensch muss sich also entscheiden. Die Bibel schildert zwei Gruppen vor der Wiederkunft Christi, nämlich eine Gruppe, die das Siegel Gottes trägt, und die andere Gruppe, die das Mahlzeichen des Tieres trägt. Offenbarung 7, Vers 2 beschreibt diese Gruppe, die das Siegel trägt. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun: Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte Gottes an ihren Stirnen. Hier soll also dem Volk Gottes, den wahren Gläubigen, ein Siegel aufgedrückt werden, ein symbolisches Siegel. Und die Zerstörung, die Gerichte über die Erde von Gott kommen nicht, bevor nicht seine Schar versiegelt ist, dieses Siegel trägt. Demgegenüber wird die Gruppe gestellt, die das Mahlzeichen trägt. Offenbarung 16, Vers 2. Hier spricht es von den sieben Zornesschalen, die ausgegossen werden. Und da heißt es: Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Also eine ernsthafte Konfliktsituation wird uns hier vorgestellt. Entweder wir gehören zur einen Gruppe, zu derer, die das Siegel Gottes tragen, oder wir gehören zur anderen Gruppe, die das Mahlzeichen des Tieres tragen. Sind wir versiegelt mit dem Siegel Gottes, sind wir auch erlöst. Aber tragen wir das Mahlzeichen des Tieres, werden wir die sieben Plagen erleiden und sind auf ewig verloren. Also eine ganz ernste Botschaft gibt uns Gott an dieser Stelle. Und wir müssen verstehen, was das Mahlzeichen des Tieres ist und was das Siegel ist. Im fünften Buch Mose und hier im sechsten Kapitel wird uns verraten, was es überhaupt bedeutet, wenn Gott von einem Siegel an Stirn oder an der Hand spricht. Im fünften Buch Mose, und das ist das, was ich an der Bibel so besonders mag, dass sie sich selber erklärt. Hier spricht es im fünften Buch Mose, schon im fünften Kapitel, von den 10 Geboten. Gott gibt seinem Volk hier die 10 Gebote und dazu einige Ermahnungen. Und sagt dann in Vers 6, Kapitel 6, Vers 6, und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Das war Vers 8. Du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Wir haben diese Symbolik hier auf der Hand und auf der Stirn. Und wie gesagt, hierbei geht es um die 10 Gebote. Und dieser Vers zeigt uns, dass wir das göttliche Gesetz in unserer Gesinnung, sprich in unserem Denken, also auf der Stirn, und als Grundsatz unseres Handelns haben sollten. Und deswegen das Symbol auch auf der Hand. Aber das Mahlzeichen hat zwar dieselbe Symbolik, ist aber genau entgegengesetzt. Gott verflucht es. Daher folgern wir, das Mahlzeichen muss also in einem verfälschten Gesetz zu finden sein. Das Mahlzeichen des Tieres, das Mahlzeichen der römisch-katholischen Kirche, muss sich in einem verfälschten Gesetz ausdrücken. Und wir wissen, dass das Papsttum das Gesetz geändert hat. Wir gehen diesbezüglich gleich noch etwas weiter ins Detail, aber wollen uns erst einmal die Frage stellen: Was ist jetzt das für eine Gruppe, die das Siegel Gottes hat? Beziehungsweise, was ist das Siegel Gottes? Die Tatsache, dass dem Volk Gottes dieses Siegel auf der Stirn aufgedrückt wird, zeigt ja schon, dass es auch eine geistliche Gesinnung hat, die dem Gesetz Gottes entspricht. Auch hier liegt wieder der Hinweis auf das Gesetz Gottes. Und das wird bestätigt in der dreifachen Engelsbotschaft, die wir schon am Anfang gelesen haben. Offenbarung 14 wieder. Und hier Vers 12. Hier wird nämlich die Gruppe beschrieben, die sich geweigert hat, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Vers 12. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Das Merkmal dieser Gruppe, die versiegelt ist, die das Siegel Gottes trägt, ist, dass sie die Gebote Gottes halten. Auch Offenbarung 12, Vers 17 schildert diese Gruppe. Und der Drache wurde zornig über die Frau, das heißt, Satan wurde zornig über die Gemeinde, und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Auch hier wieder das Merkmal der Gemeinde der übrigen, der Gemeinde Gottes. Sie halten die Gebote Gottes. Und warum ist der Drache Satan zornig auf die Frau, auf die Gemeinde? Weil sie nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen, weil sie die Gebote Gottes halten. Das ist der Grund, der Streit zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christus und Satan. Zwischen Satan und dem Volk Christi ist kein anderer als der um das Gesetz Gottes. Aber wir können noch etwas ins Detail gehen, denn wir haben ja von einem Siegel gesprochen. Und die Bibel sagt ganz klar, was das Siegel ist. Es ist das unveränderte Gesetz Gottes, aber wenn wir hier etwas genauer hinsehen, stellen wir fest, dass es etwas Besonderes ist in diesem Gesetz. Und das finden wir beispielsweise in dem Buch Hesekiel im Alten Testament, Hesekiel Kapitel 20 und hier Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, sagt Gott, zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Was ist das Zeichen zwischen Gott und seinem Volk? Der Sabbat, dasselbe wiederholt Vers 20 im selben Kapitel. Gott sagt, und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen sein zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Auch hier wieder eine Bestätigung. Der Sabbat Gottes ist ein Zeichen zwischen Gott und seinem Volk. Auch 2. Mose Kapitel 31 bestätigt uns dies. Da heißt es im 31. Kapitel ab Vers 13, sage den Israeliten, spricht Gott, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Auch hier wieder, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch. Wir können also direkt die Frage stellen, was ist das Zeichen zwischen Gott und seinem Volk? Was ist das Zeichen, mit dem Gottes Volk versiegelt werden soll? Es ist Gottes unveränderlicher Sabbat. Und auch der weitere Text sagt, darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten, als ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tage ruhte er und erquickte sich. Der Sabbat, so wie er in den 10 Geboten steht, ist ein ewiges Zeichen zwischen Gott und seinem Volk. Diese Verse sind ganz deutlich. Also können wir sagen, der Sabbat des 4. Gebotes ist Gottes Siegel. So sagt es die Bibel. Wir wollen uns ganz kurz mal Gedanken machen, was überhaupt ein Siegel bedeutet. Denn wenn wir ein Siegel verwenden, dann sind darin immer 3 Dinge enthalten. Einmal der Name, einmal der Titel und einmal das Herrschaftsgebiet dessen, der dieses Siegel besitzt. Ein Beispiel. Helmut Kohl, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Hier haben wir Name, Titel und Herrschaftsgebiet im Siegel. Oder Bill Clinton, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wieder Name, Titel, Herrschaftsgebiet. Und so etwas finden wir auch im Sabbatgebot. Denn wenn wir die 10 Gebote anschauen, dann lesen wir hier Folgendes. In 2. Mose 20, ab Vers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Hier haben wir alle Elemente. Gott, der Herr, Jahwe, Schöpfer des Himmels und der Erde. Das Sabbatgebot, das 4. Gebot, der 10 Gebote ist Gottes Siegel. Ganz deutliche Definition aus der Schrift, der Sabbat des 4. Gebots ist Gottes Siegel. Da gibt's nichts dran herum zu interpretieren. Wir haben das in mehreren Bibelversen schwarz auf weiß gelesen. Und jetzt stellen wir uns noch einmal die Frage, was ist also das Mahlzeichen des Tieres? Das war unsere Ausgangsfrage. Was wissen wir? Halten wir einmal fest. Wir haben gesagt, das Tier, das dieses Mahlzeichen hat, ist das Papsttum. Wir haben weiter gesagt, dass das Mahlzeichen im verfälschten Gesetz zu finden sein muss. Und wir haben auch erkannt, dass das Papsttum ja das Gesetz verändert hat. Ein Vergleich zwischen den 10 Geboten und dem Katechismus überzeugt hiervon. Das Gegenstück, das Siegel, haben wir gesagt, ist der Sabbat des 4. Gebotes. Und wir wissen auch, dass genau an dieser Stelle das Gesetz geändert wurde. Die römisch-katholische Kirche hat den Sabbattag abgeschafft und den Sonntag eingeführt. Was ist daher, schlussfolgern wir, die Veränderung des Sabbats, anderes als das Mahlzeichen der Autorität der römisch-katholischen Kirche, das Mahlzeichen des Tieres? Das Mahlzeichen des Tieres ist die Sonntagsfeier. Und so unglaublich es klingt, in diesem Punkt stimmen wir mit den Katholiken überein. Das klingt unglaublich, aber katholische Aussagen bestätigen dies. Ich werde Ihnen das erklären. Denn die katholische Kirche sagt gerade, wir haben die Autorität und der Beweis unserer kirchlichen Autorität ist, dass wir das Gesetz Gottes geändert haben und die ganze evangelische Welt akzeptiert diese Änderung. Denn der Sonntag hat keinen Ursprung in der Bibel. Der Sonntag ist von uns eingeführt worden. Und die ganze Welt, alle evangelische Kirchen halten diesen Sonntag. Und ich möchte hier zitieren. Es war die heilige katholische Kirche, die den Ruhetag vom Samstag auf den Sonntag, den ersten Tag der Woche, verlegte. Welcher Kirche erweist die ganze zivilisierte Welt Gehorsam? Die Protestanten bekennen große Ehrfurcht vor der Bibel zu haben, und dennoch anerkennen sie durch die feierliche Beobachtung des Sonntags die Macht der katholischen Kirche. Die Bibel sagt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Aber die katholische Kirche sagt, nein, halte den ersten Wochentag heilig, und die ganze Welt zollt ihr Gehorsam. Das war Pater Enright, zitiert vom 15.12.1889. Ein anderes Zitat von H.F. Thomas, Kanzlist des Kardinals Gibbons. Er sagt Folgendes. Sicherlich behauptet die römische Kirche, dass die Änderung ihre Tat sei. Und diese Tat ist ein Mahlzeichen ihrer kirchlichen Autorität in religiösen Dingen. Die katholische Kirche sagt also, wir haben diese kirchliche Autorität und das Mahlzeichen unserer Autorität ist genau die Tatsache, dass wir das Gesetz Gottes geändert haben. Aber genau das ist es, was die Bibel ja verurteilt. Und das ist es, was die Bibel auch vorhergesagt hat. Denn Daniel 7, Vers 25 sagt ja, er wird sich unterstehen, Festzeit und Gesetz zu ändern. Und diese Prophezeiung hat sich im Papsttum erfüllt. Jetzt verstehen wir auch viel besser unseren Ausgangstext. Schlagen wir nochmal auf Offenbarung 13, denn Offenbarung 13 schildert uns in Vers 15 ein Todeserlass, der über alle ergeht, die das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen. Ein Todeserlass kann ja nur dann gegeben sein, wenn auch ein Gesetz existiert. Und da das Mahlzeichen des Tieres die Sonntagsfeier ist, haben wir es hier mit einem Sonntagsgesetz zu tun. Ein Sonntagsgesetz, wo, in welchem Land wird dieses Sonntagsgesetz erlassen werden? Wir finden das heraus, wenn wir Offenbarung 14 lesen, hier Vers 6. Nämlich, da wird gesagt, an wen sich die Warnung vor dem Mahlzeichen des Tieres überhaupt richtet. Da heißt es, dass dieser Engel, diese Botschaft, ergeht an alle, die auf Erden wohnen. Allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Allen, die auf Erden wohnen, gilt diese Warnung vor dem Mahlzeichen des Tieres. Und das zeigt deutlich, dass dieses Gesetz auch in aller Weltlanden aufgerichtet werden wird. Das ist es auch, was Christus in Matthäus 24 ankündigt. Denn ihm wird hier in Matthäus 24 die Frage gestellt, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Das ist die Frage, die die Jünger Jesus in Vers 3 in Matthäus 24 stellen. Und er antwortet sehr, sehr ausführlich. Und er sagt zum Beispiel in Vers 9, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Hier haben wir wieder diesen Todeserlass, der mit dem Mahlzeichen des Tieres verbunden ist. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und später in Vers 20 sagt er, bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Er sagt, das Zeichen des Endes ist eine große Christenverfolgung, die in aller Welt stattfinden wird. Und er gibt die Empfehlung, bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Und das zeigt uns doch ganz deutlich, dass der Sabbat ein Bestandteil des Volkes Gottes in der letzten Zeit ist. Weil nämlich das Gesetz Gottes ewig gültig ist. Es wird nicht abgeschafft, es kann nicht verändert werden. Es ist eine satanische Anmaßung, dass die Kirche das Recht hat, die Gesetze Gottes zu ändern. Jesus macht unmissverständlich deutlich, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Er sagt nämlich in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 17 und 18, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wir können uns einmal die Frage stellen, ob Himmel und Erde noch stehen. Und natürlich müssen wir die Frage bejahen. Himmel und Erde stehen noch und das zeigt doch, dass auch das Gesetz noch gültig ist. Und das zeigt doch, dass der Sabbat noch gültig ist. Lukas 16, 17 sagt Christus, es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Tüpfelchen vom Gesetz fällt. Ein Tüpfelchen, ein I-Punkt oder ein Komma, ein Punkt, ist unmöglich, dass dieses Pünktchen, Tüpfelchen im Gesetz fällt. Es ist viel leichter, dass Himmel und Erde vergehen. Das zeigt uns die ewige Gültigkeit der göttlichen Gebote. Und weil dieses so ist, weil das Gesetz Gottes ein Ausdruck der Liebe Gottes ist, ein Ausdruck des Charakters Gottes, deswegen war es auch Gott nicht möglich, dieses Gesetz einfach beiseite zu tun, als der Mensch dieses Gebot übertreten hatte und zum Sünder wurde. Deswegen wurde es nötig, dass Christus Mensch wurde und dass er ein Weg der Demütigung und Selbstverleugnung als Mensch auf dieser Erde gegangen ist, um einen schmachvollen Tod auf Golgatha zu erleiden. Wer nicht glaubt, dass das Gesetz Gottes ewig gültig und unveränderlich ist, wie die Bibel sagt, der soll nach Golgatha gehen und erkennen, was es den Sohn Gottes gekostet hat, uns von der Sünde, von der Übertretung des Gesetzes frei zu machen. Das Blut Christi ist für dich und für mich vergossen worden, weil wir das göttliche Gesetz übertreten haben. Und der Ruf Jesu an unsere Herzen ist jetzt, dass wir uns willig ihm unterordnen, indem wir sein Wort, seine Bibel, die 10 Gebote anerkennen, dass wir den Sabbat auch anerkennen und halten, dass wir auch diesem Gebot, was viele mit Füßen treten, auch nachkommen. Denn gerade auf diesem Gebiet wird es eine große Auseinandersetzung geben. Der letzte Konflikt geht um das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes, um die Frage, wem will ich mehr gehorchen, Gott oder dem Menschen? Nehme ich einen päpstlichen Sonntag an oder gehorche ich willig Gott in allen Dingen und halte den Sabbat auch unter den schwersten Bedingungen? Die Liebe Christi sollte uns motivieren, ihm zu gehorchen und seine Gebote zu halten. Er fragt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Und er sagt, liebt ihr mich, haltet meine Gebote. Und fordert uns auf, willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Wenn wir erkennen, dass Christus für unsere Sünden, für unsere Gesetzesübertretung am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dann müssen wir auch von Herzen Ja sagen zu dieser Liebe, die sich hier offenbart. Und auch willig sein, seine Gebote ganz zu halten. Wie können wir weiter in der Gesetzesübertretung leben, wenn wir erkennen, dass gerade das unseren Heiland der Welt ans Kreuz genagelt hat? Wie können wir weiter in der Sünde beharren, wenn wir sehen, dass gerade unsere Sünde, auch unsere Sonntagsheilighaltung, den Heiland der Welt ans Kreuz genagelt hat? Sonntagsheiligung ist Sünde und Sünde ist Übertretung des Gesetzes Gottes. Heute ruft uns Christus zu, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und hält sie, Der ist's, der mich liebt. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Für heute ist unsere Sendezeit wieder abgelaufen und sicherlich haben sich Fragen für Sie ergeben. Wir wollen Ihnen auch Gelegenheit geben, dass Sie diese Fragen stellen können. Sie können auch kostenfrei einen Bibelkurs bei uns bestellen, der Ihnen im einfachen Frage- und Antwortstil hilft, die wichtigen Themen der Bibel kennenzulernen. Oder Sie können auch Ihr Gratisexemplar des Buches Der große Konflikt bei uns abfordern. Der große Konflikt ist ein elementar wichtiges Buch, das Ihnen wichtige biblische Themen deutlich machen möchte. Zögern Sie nicht, machen Sie also Gebrauch von diesem Angebot, mit dem Bibelkurs die Bibel zu studieren, persönlich für sich daheim, oder auch das Buch zu bestellen, Der große Konflikt. Greifen Sie zum Hörer, rufen Sie uns an. Die Nummer ist folgende: 431 1647. Noch einmal: 431 1647. Oder Sie schreiben uns. Schreiben Sie an die MEFAG, MEFAG, in der Elstergasse 21, Elstergasse 21, in 13505 Berlin, in 13505 Berlin. Noch einmal die Nummer: 431 1647, 431 1647. Falls Sie uns einen Fax schicken wollen, ist das die Endnummer 57. Wir freuen uns, wenn Sie wieder nächste Woche zuschalten, auf derselben Frequenz, zur selben Zeit, dann wieder mit einer halben Stunde Programm. Oder Sie können uns auch im Fernsehen empfangen. Erfragen Sie auch wieder telefonisch unsere aktuelle Sendezeit für das Fernsehprogramm. Noch einmal die Nummer: 431 16 47. Oder fragen Sie auch unsere Internetadresse telefonisch: 431 16 47. Ich freue mich, wenn wir von Ihnen hören, wenn Sie das Buch bestellen, Der große Konflikt, oder auch den Bibelkurs. Zögern Sie nicht, rufen Sie uns an. Wir wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und Gottes Segen. Am Mikrofon verabschiedet sich Hermann Kästen.